Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Das Thema heute lautet der Wert der Erlösung. Und um den Wert der Erlösung in seiner ganzen Größe schätzen zu können, ist es notwendig zu erkennen, was sie gekostet hat. In dem Buch Das Leben Jesu auf Seite 67 heißt es: Es würde für uns gut sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Wenn wir gerettet werden wollen, müssen wir am Fuße des Kreuzes Reue und wahre Demut lernen. Deshalb werden wir uns heute Morgen mit den Leiden Jesu in Gethsemane auseinandersetzen. Ellen White schrieb hierzu: Eine Versenkung in dieses Geschehen wird im Herzen des Christen zärtliche, heilige und lebendige Regungen wachrufen. Der Erlösungsplan war schon vor der Erschaffung der Erde gelegt worden. Denn Christus ist das Lamm, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Offenbarung 13,8. Christus wollte Schuld und Schande der Sünde auf sich nehmen. Er war bereit, bis in die Tiefen des Elends hinabzusteigen, um die Verlorenen zu retten. Einmal sagte er: Aber ich muss mich taufen lassen mit der Taufe. Und wie ist mir bange, bis sie vollbracht ist. Lukas 12,50. Oder in Johannes 12,27 sagte er: Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Darum bin ich doch in diese Stunde gekommen. Der herrliche Plan, die Menschheit zu erlösen, wurde geboren aus der unermesslichen Liebe Gottes, unseres Vaters. Dieser göttliche Plan ist die wunderbare Offenbarung der Liebe Gottes zur gefallenen Menschheit. Solche Liebe, die in der Hingabe des geliebten Gottessohnes offenbart wurde, setzte die heiligen Engel in Erstaunen. Doch bedeutete es selbst für den König des Weltalls einen Kampf, seinen Sohn für das schuldig gewordene Geschlecht in den Tod zu geben. Ein menschlicher Vater ist herzlich besorgt um seinen Sohn. Wenn er seinem Kind ins Auge schaut, so erzittert er bei dem Gedanken an die Gefahren, die das Leben mit sich bringt. Er möchte seinen Liebling vor der Gewalt Satans bewahren und Anfechtung und Kampf von ihm fernhalten. Gott aber sandte seinen eingeborenen Sohn in einen viel heißeren Kampf und in bedeutend größere Gefahren, um damit unseren Kleinen den Pfad zum ewigen Leben zu sichern. Oh, welche Liebe, welche erstaunliche Liebe, die den Sohn Gottes zur Erde herniederbrachte und ihn für uns zur Sünde machte, damit wir mit Gott versöhnt werden und zu einem Leben mit ihm in den Wohnungen der Herrlichkeit emporsteigen können. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Ja, darüber wundere dich, o Himmel, und staune, o Erde. Gethsemane, die Stätte der Versuchung. Bitte schlagt mir schon mal gemeinsam Matthäus Kapitel 26, die Verse 36 bis 46 auf. Matthäus Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Aber am Anfang, bevor wir uns nun intensiv mit Gethsemane auseinandersetzen, möchte ich eure Aufmerksamkeit noch auf Vers 41 lenken. Dort heißt es: wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Liebe Geschwister, über wen spricht Jesus hier? Er meint bestimmt seine Jünger, aber auch sich selbst. Wenn wir diesen Text gleich genauer im Zusammenhang betrachten werden, werden wir erkennen, dass es so ist. Die weiteren Quellen zu dieser Predigt stehen auch noch im Leben Jesu auf den Seiten 282 bis Seite 682 bis 693 und in Zeugnisse für die Gemeinde Band 2 auf Seite 201 bis 215. Wer das nachschlagen möchte. Aber jetzt erst einmal von Anfang an. Von seinen Jüngern begleitet ging der Erlöser langsam seinen Weg zum Garten Gethsemane. Je näher er jedoch dem Garten Gethsemane kam, desto schweigsamer wurde er. Diesen Ort hatte er oft zum Nachdenken und Beten aufgesucht. Doch nie war sein Herz so voller Kummer wie in dieser Nacht seines letzten Ringens. Als sie sich dem Garten näherten, bemerkten die Jünger, dass sich ihr Meister verändert hatte. Nie zuvor hatten sie ihn so überaus traurig und still gesehen. Je weiter er ging, desto tiefer wurde diese seltsame Traurigkeit. Doch sie wagten nicht, ihn nach dem Grund zu fragen. Sein Körper schwankte so, als würde er hinfallen. Jeder Schritt, den er machte, geschah unter größter Anstrengung. Er stöhnte laut, so als würde ihn eine unerträgliche Last bedrücken. Zweimal musste er von seinen Gefährten gestützt werden, sonst wäre er zu Boden gefallen. Sein Leiden wurde mit den Worten des Propheten Sacharja wie folgt beschrieben: Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Sacharja 13,7. Und jetzt lesen wir gemeinsam Matthäus Kapitel 26, die Verse 36 bis 38. Dort heißt es: Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, getrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Ja, wir können uns nur eine schwache Vorstellung von den unsagbaren Leiden des Gottessohnes in Gethsemane machen. Als er sich von seinem Vater getrennt sah, weil er die Sünden der Menschheit auf sich genommen hatte. Er wurde für die gefallene Menschheit zur Sünde. Das Gefühl, dass sich die Liebe seines Vaters von ihm zurückgezogen hatte, ließ seine geängstigte Seele diese traurigen Worte ausstoßen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. In der Nähe des Garteneingangs ließ Jesus seine Jünger bis auf drei zurück und forderte sie auf, für sich selbst und für ihn zu beten. Gemeinsam mit Petrus, Jakobus und Johannes zog er sich in die Abgeschiedenheit des Gartens zurück. Diese drei Jünger waren seine engsten Begleiter. Sie hatten seine Herrlichkeit auf dem Verklärungsberg geschaut und gesehen, wie Mose und Elia mit ihm sprachen. Sie hatten die Stimme vom Himmel gehört und nun wünschte sich Christus, sie in seinem großen Kampf in seiner Nähe zu haben. Jesus wünschte, sie würden diese Nacht mit ihm im Gebet verbringen. Bleibt hier, sagte er ihnen, und wacht mit mir. Er entfernte sich einige Schritte von ihnen, gerade so weit, dass sie ihn noch sehen und hören konnten. Dann fiel er zu Boden und lag ausgestreckt da. Liebe Geschwister, in Vers 39 ist jetzt ein Zwiespalt zu erkennen. Da heißt es: Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Sünden einer verlorenen Welt wurden von Gottes Sohn in all ihrer Schrecklichkeit aufs Tiefste empfunden. Das Gefühl gottväterlichen Zorns, das Getrenntsein vom Vater als Folge der Sünde, zerriss sein Herz. Jesus wollte, dass der Wille seines Vaters geschehe, aber sein Fleisch war noch nicht bereit dazu. Der Abgrund war so breit, so dunkel und so tief, dass sein Geist davor zurückschauderte. Die menschliche Natur Jesu zitterte in dieser entscheidungsschweren Stunde, die das Schicksal der Welt entscheiden sollte. Hier im Garten Gethsemane zitterte der geheimnisvolle Kelch in seinen Händen. Und in Vers 41 sagt Jesus es auch. Wir lesen weiter, die Verse 40 und 41. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Vers 41. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Ja, aufs Neue wurde der Heiland von übermenschlicher Angst ergriffen. Fast ohnmächtig vor Schwäche und völlig erschöpft taumelte er an seinem Platz zurück. Die Macht der Finsternis stürmte von Neuem mit unwiderstehlicher Gewalt auf ihn ein, so, dass es ihn zur Erde beugte. Seine Qual wurde noch größer als vorher. Der Kummer, die Seelenangst, die Todesblässe und der blutige Schweiß auf seiner Stirn verursachten, dass seine Gestalt hässlicher war als das der anderen Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Jesaja 52, 14. In seiner Angst krallt er sich fest in die kalte Erde, als ob er verhindern wolle, seinem Vater noch ferner zu rücken. An diesem Ort umgab ihn das Grauen tiefster Finsternis. Satan drängte ihm mit aller Kraft seine Versuchungen auf. Christus war erstaunt über die schreckliche Finsternis, die ihn jetzt umhüllte. Der Versucher war für das letzte schreckliche Ringen gekommen, auf das er sich während der ganzen 3 Jahre, in denen Christus tätig gewesen war, vorbereitet hatte. Für Satan stand nun alles auf dem Spiel. Die Versuchungen waren beinahe überwältigend. Er malte dem Erlöser die Lage in den schlimmsten Farben vor Augen. Der Kampf war schrecklich. Jesus befürchtete in seiner menschlichen Natur unfähig zu sein, den kommenden Konflikt mit den Mächten der Finsternis zu bestehen. Konnte seine menschliche Natur diesen Druck aushalten? Es sah so aus, als würde Jesus bei dem Versuch, eine verlorene und umkommene Welt zu retten, auf dem Schlachtfeld sterben. Ein qualvoller Schrei kam über seine farblosen, blutverkrusteten Lippen. Seine Stimme war in der stillen Abendluft zu hören, nicht in Klängen des Triumphs, sondern voller menschlicher Qual. Die Worte des Erlösers drangen an die Ohren der schlafenden Jünger. Vers 42. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Dann fügte er in völliger Unterwerfung unter den Willen seines Vaters hinzu, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus sagte hier, ich lese jetzt zwischen den Zeilen, Vater, ich will deinen Willen tun, aber ich bin noch nicht so weit. Vater, mach mich bereit, ich will deinen Willen tun, ich habe mich entschieden. Vater, bitte mache mich bereit, dass der Geist willig ist und das Fleisch stark. Vers 43. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf. Diese schlafenden Jünger stellen eine schlafende Gemeinde dar, wenn die Zeit der Heimsuchung naht. Es wird eine Zeit voll Wolken und tiefster Finsternis sein und es bedeutet höchste Gefahr, dann zu schlafen. Jesus unterließ uns diese Warnung. Er sagte, so wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens. Auf dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Markus 13, Vers 35 und 36. Von der Gemeinde Gottes wird gefordert, dass sie auch in der Nacht auf der Hut ist. Ganz gleich, wie gefahrvoll oder ob die Nacht lang oder kurz sein wird. Leiden ist keine Entschuldigung für sie, weniger wachsam zu sein. Drangsal darf nicht zu Gleichgültigkeit führen, sondern muss die Wachsamkeit verdoppeln. Christus hat die Gemeinde durch sein Beispiel auf die Quelle der Kraft in Zeiten der Not, der Bedrängnis und Gefahr hingewiesen. Ständige Wachsamkeit ist tatsächlich das Kennzeichen der Gemeinde als des Volkes Gottes. Durch dieses Merkmal unterscheiden sich die Wartenden von der Welt und zeigen, dass sie hier auf Erden Gäste und Fremdlinge sind. Im bedeutungsvollsten Augenblick, nachdem Jesus an sie die besondere Bitte gerichtet hatte, mit ihm zu wachen, fand er seine Jünger schlafend. Im kritischen Augenblick, als der Sohn Gottes ihre Anteilnahme und ihre innigen Gebete am meisten bedurfte, wurden sie schlafend gefunden. Im Leiden sehnt sich das menschliche Herz nach Anteilnahme. Diese Sehnsucht verspürte Christus bis ins Tiefste seines Inneren. In seiner größten Qual, um mit einem sehnlichen Verlangen einige tröstende Worte von ihnen zu hören, kam er zu seinen Jüngern, die er so oft gesegnet, getröstet und in Sorgen und Nöten beschützt hatte. Er, der immer Worte des Mitgefühls für sie gehabt hatte, erduldete nun übermenschliche Qualen und sehnte sich nach der Gewissheit, dass sie für ihn und für sich selbst beteten. Die menschliche Natur Christi ähnelte der unseren. Dabei empfand er das Leid noch stärker als wir, weil seine geistliche Natur völlig frei von jeder Spur der Sünde war. Das Maß seiner Abneigung gegen Leiden entsprach ihrer Schwere. Sein Wunsch, dass ihm Leiden erspart blieben, war genauso stark, wie wir Menschen es empfinden. Wie dunkel schien die Bosheit der Sünde. Ungeheuer groß war die Versuchung, die Menschheit die Folgen ihrer eigenen Schuld selbst tragen zu lassen, während er als Unschuldiger vor Gott stand. Hätte er nur gewusst, dass seine Jünger dies verstanden und schätzten, wäre er gestärkt worden. Wie grausam handelten die Jünger, als sie schliefen und ihre Augen und Sinne verschlossen, während ihr Meister unaussprechliche seelische Qualen litt. Wären sie wachsam geblieben, hätten sie ihren Glauben nicht verloren, als sie den Sohn Gottes am Kreuz sterben sahen. Edles, seelisches Ringen und aufrichtige Gebete, die ihnen Kraft verliehen hätten, den unsäglichen Todeskampf des Sohnes Gottes mitzuerleben, hätten diese bedeutsame Nachtwache auszeichnen müssen. Sie wären damit auch vorbereitet gewesen, angesichts seiner Leiden am Kreuz etwas von dem Wesen der übermächtigen Qual zu verstehen, die er im Garten Gethsemane zu erleiden hatte. Außerdem hätten sich die Worte, die er hinsichtlich seiner Leiden, seines Todes und seiner Auferstehung gesprochen hatte, viel besser ins Gedächtnis zurückrufen können. Inmitten des Trübsinns jener schrecklichen Versuchungsstunde würden dann sicher einige Hoffnungsstrahlen die Finsternis erhellt und ihren Glauben gestützt haben. Aber der Vater im Himmel litt mit seinem Sohn und die Engel waren Zeugen seiner Qualen. Sie sahen ihren Herrn inmitten von Legionen satanischer Kräfte niedergebeugt von schauderndem, geheimnisvollen Entsetzen. Im Himmel herrschte tiefe Stille, kein klar Hafenklang ertönte. Hätten Sterbliche die Bestürzung der Engelscharen wahrgenommen, als diese in stillem Schmerz beobachteten, wie der himmlische Vater seinem geliebten Sohn dieses Strahlen des Lichts der Liebe und der Herrlichkeit entzog, dann würden sie besser verstehen, wie verhasst in seinen Augen die Sünde ist. Ja, abermals wandte sich der Heiland traurig von seinen schlafenden Jüngern ab. Vers 44. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dreimal hatte Jesus so gebetet. Dreimal war das Menschliche in ihm vor dem letzten krönenden Opfer zurückgeschreckt. Und nun zieht im Geiste noch einmal die ganze Geschichte des Menschengeschlechtes an dem Welterlöser vorüber. Er sieht den Gesetzesbrecher untergehen, wenn dieser sich auf sich selbst verlässt. Er sieht die Hilflosigkeit der Menschen und die Macht der Sünde. Das Elend und die Klagen einer verurteilten Welt steigen vor ihm auf. Er erkennt deren drohendes Geschick und sein Entschluss ist gefasst. Er will die Menschen retten, koste es ihn, was es wolle. Er nahm die Blutstaufe auf sich, damit Millionen von Sterbenden ewiges Leben erlangen können. Die nicht gefallenen Welten und die himmlischen Engel hatten mit größter Anteilnahme zugeschaut, wie der Kampf sich seinem Ende näherte. Auch Satan und seine Verbündeten, Legionen der Abtrünnigen, beobachteten aufmerksam diese Stunde der Entscheidung im ganzen Heilsgeschehen. Die Mächte des Guten und des Bösen hielten sich zurück, um zu sehen, wie die Antwort auf Jesu dreimalige Bitte lautete. Die Engel hatten sich danach gesehnt, dem göttlichen Duldner Hilfe zu bringen, aber das durfte nicht geschehen. Es gab kein Entrinnen für den Sohn Gottes. In dieser furchtbaren Krise, da alles auf dem Spiel stand, da der geheimnisvolle Kelch in den Händen Jesu zitterte, öffnete sich der Himmel und ein Licht durchbrach das unruhige Dunkel dieser entscheidungsschweren Stunde. Der Engelfürst, der anstelle des ausgestoßenen Satans in der Gegenwart Gottes seinen Platz hat, trat jetzt an Jesu Seite. Der Engel kam nicht, um Christus den Leidenskelch aus der Hand zu nehmen, sondern um ihn durch die Versicherung der Liebe des Vaters zu stärken, den Kelch zu trinken. Er kam, um dem göttlich-menschlichen Bittsteller Kraft zu spenden. Er zeigte ihm den offenen Himmel und sprach zu ihm von den Seelen, die durch sein Leiden gerettet würden. Er gab ihm die Gewissheit, dass sein Vater im Himmel größer und mächtiger ist als Satan, dass sein Tod die vernichtendste Niederlage Satans bedeutet und dass das Königreich dieser Welt den Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden wird. Er erzählte ihm, dass er das Licht schauen und die Fülle haben werde, weil seine Seele sich abgemüht hat. Denn eine große Schar auf ewig Erlöster würden für ihn zeugen. Wie Adams Übertretung Elend und Tod brachte, so werde Christi Opfer Leben und Unsterblichkeit wiederherstellen. Ja, die fürchterliche Stunde in Gethsemane ist vorüber. Unser Heiland hat den bitteren Kelch angenommen, um ihn bis auf den letzten Tropfen zu leeren. Er hat in der Stunde der Versuchung zugunsten des Menschen überwunden. Ruhig und gefasst ging Christus aus diesem Kampf hervor. Himmlischer Friede lag auf seinem blutbefleckten Angesicht. Die Spuren der soeben überstandenen furchtbaren Seelenqual waren nicht länger zu bemerken. Das größte Geschenk, das Gott Menschen machen kann, ist der Geist ernsten Gebets. Menschen des Gebets steht der ganze Himmel offen. Echter Glaube und wahres Gebet, wie stark sind diese beiden. Sie sind wie zwei Arme, mit denen der menschliche Beter die Macht der unendlichen Liebe erfasst. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. 1. Johannes 5,14. Dann kommt er zum dritten Mal zu seinen Jüngern und fand sie wieder schlafend. Jesus spricht zu ihnen, Vers 45 und 46, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe gekommen ist der mich überliefert. An dieser Stelle, liebe Geschwister, kommt ein neuer Tonfall. Steht auf, lasst uns gehen. Hier ist etwas geschehen in den Stunden des Gebetes von Jesus Christus. Von einem Menschen, der gerungen hat, um den Willen seines Vaters im Himmel tun zu können, der gemerkt hat, dass der Geist willig war, aber das Fleisch schwach. Und er betet, betet und betet noch einmal und dann steht er auf. Das Ergebnis dieses Gebets lesen wir jetzt im Johannesevangelium, Kapitel 18, die Verse 2 bis 11, da es dort ausführlicher beschrieben ist. Johannesevangelium, Kapitel 18, Verse 2 bis 11. Dort heißt es in Vers 2, aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Jesus hörte bereits die schweren Schritte der Schar, die ausgezogen war, ihn zu suchen. Judas war ihr Führer. Dicht dahinter folgte ihm der Hohepriester. Vers 3. Bitte stellt euch das jetzt einmal bildlich vor, liebe Geschwister. Als nun Judas die Schar, eine militärische Einheit von etwa 600 Mann unter Befehl eines Obersten und von den Hohepriestern und Pharisäern Dienern genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Womit kommt Judas? Mit einer militärischen Einheit von 600 Mann, bewaffnet bis an die Zähne, geschult zu töten und ohne Angst. Wenn sie einen Befehl erhielten, führten sie ihn aus. Ansonsten wurden sie getötet. Bei ihnen war der Pöbel, der nach Sensation hungerte, und der Hohenpriester und die Pharisäer, den sogenannten Würdenträgern, um einen Juden gefangen zu nehmen, der nicht einmal bewaffnet war. Es sah so aus, als würden sie ein wildes Tier verfolgen. Also, hier ist eine gewaltige Übermacht, zahlenmäßig, waffenmäßig, willensmäßig. Gibt es da irgendetwas zu befürchten? Müssen Judas und seine Gefolgschaft Angst haben? Vor ihrem Auftrag, vor ihrem Gegner, müssen sie einen harten Kampf befürchten? Achten wir einmal auf Jesus. Er ist nach dem letzten Gebet in Gethsemane in einem völlig anderen Gefühlszustand. Lesen wir Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Jesus ist selbstbewusst. Er ergreift das Wort. Sein Entschluss ist gefasst. Er ist bereit, den Kelch des Leidens zu trinken, um dadurch den Menschen den Kelch des Segens reichen zu können. Jesus ergreift die Initiative. Er versteckt sich nicht hinter seinen Jüngern oder bleibt passiv, sondern er steht auf. Er sagt, was zu geschehen hat. Er geht auf sie zu. Wen sucht ihr? Vers 5. Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Ja, sie sind am Ziel. Kann es noch irgendwelche Probleme geben? Wen sucht ihr? Jesus, den Nazarener. Ich bin es, alles klar. Packen, fesseln, abführen, oder? Aber was geschieht jetzt? Lesen wir weiter, Vers 6. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Wie ist denn das jetzt zu erklären? Ein hartgesottener Trupp von über 600 Mann, völlig entschlossen, ihren Auftrag auszuführen, eine große Mörderschar, weicht hier zurück und fällt zu Boden? Liebe Geschwister, hier stand Jesus von Nazareth nicht allein. Hier stand ein Mensch wie du und ich, der durch das Gebet in Harmonie kam mit dem Willen des himmlischen Vaters. Und deshalb stand in diesem Moment hinter Jesus die Autorität des gesamten Himmels. Als Jesus ihnen erwiderte, ich bin es, trat der Engel Gottes, der ihm in seiner Seelenangst gedient hatte, zwischen ihn und die Mörderschar. Sie sahen wie ein himmlisches Licht das Angesicht Jesu verklärte und eine taubenähnliche Gestalt ihn überschattete. Ihre verstockten Herzen zitterten vor Schrecken, unfähig, sich auch nur einen Augenblick in dieser göttlichen Herrlichkeit aufrecht zu erhalten, fielen sie machtlos wie tot zu Boden. Der Engel zog sich wieder zurück, Jesus aber blieb ruhig und selbstbewusst stehen. Als der Engel verschwunden war, sprangen die römischen Soldaten auf ihre Füße und scharten sich mit dem Priester und Judas um Jesus. Und jetzt ist es wieder Jesus, der die Initiative ergreift und ihnen auch noch sagt, was sie tun sollen. Ja, er war jetzt bereit. Der Geist war willig und das Fleisch stark. Körper und Geist waren in völliger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Vers 7 und 8, da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Ja, jetzt gibt Jesus sogar Befehle. Er sagt hier, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Jesus konnte das mit der Autorität des ganzen Himmels sagen. Und woher wusste er das? Aus der Heiligen Schrift. Hier in Vers 9 heißt es jetzt, damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Erkenne Gottes Willen, bringe dich im Gebet in Einklang, in Harmonie mit seinem Willen, dass du mit deinem Geist und Fleisch eins bist. Lass es dir von Gott schenken und dann wird Gottes Wille geschehen, und zwar in jeder Situation. Jesus vertraute sich Gott an und durch ernstes Gebet und völlige Unterwerfung unter den Willen des Vaters ging er als Sieger hervor. Jesus hat uns bewiesen, dass das Gebet unentbehrlich ist, um für den Kampf mit den Mächten der Finsternis Kraft zu empfangen und die uns aufgetragene Aufgabe zu meistern. Erfolg oder Niederlage, das Gebet entscheidet. Vers 10. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Auch hier bestätigt sich wieder, dass Gottes Wort unumstößlich ist. Als nämlich Petrus dem Malchus das rechte Ohr abschlug, hätte es normalerweise seinen sicheren Tod bedeutet. Aber das war nicht der Wille des Himmels. Niemand tastete Petrus an. Vers 11, da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Als nun die Jünger wahrnahmen, dass Jesus sich nicht aus den Händen seiner Feinde befreite, sondern zuließ, dass sie ihn ergriffen und banden, wandten sie sich von ihm, flohen und ließen ihren Meister allein. Der Heiland hatte das vorausgesehen, dass sie ihn verlassen würden und hatte ihnen im Saale oben gesagt, ehe es geschah, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist mit mir. Johannes 16, 32. Der Erlöser der Welt wurde in die Gerichtshalle eines irdischen Richters geführt, um dort von sündigen Menschen verhöhnt und zum Tode verurteilt zu werden. Dort wurde der glorreiche Sohn des Allerhöchsten um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesaja 53, 5. Er ertrug Beschimpfungen, Spott und schändliche Schmähungen. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor dem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesaja 53, 7. Liebe Geschwister, gab es je Leiden und Schmerzen denen gleich, die unser Heiland ertrug? Was ist der Mensch, dass für seine Erlösung solch ein Preis bezahlt wurde? Welch eine tiefe, unbeschreibliche Liebe empfindet Christus für uns? Diese Liebe ist wirklich unermesslich und unendlich. Ja, Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Alle elterliche Liebe, die von Geschlecht zu Geschlecht durch Menschenherzen geflossen ist, alle Brunnen der Zärtlichkeit, die in einem Menschen aufgebrochen sind, sind im Vergleich mit der unendlichen und unerschöpflichen Liebe Gottes nichts anderes als ein kleines Rinnsal gegenüber dem unermesslichen Ozean. Die Zunge vermag diese Liebe nicht auszudrücken, die Feder sie nicht zu beschreiben. Für die Größe dieser Liebe gibt es keine Worte. Sie übertrifft alle Erkenntnis. Niemand kann den Preis unserer Erlösung wirklich begreifen, bis die Erlösten mit dem Heiland vor dem Thron Gottes stehen werden. Dann, da die Herrlichkeiten der ewigen Heimat plötzlich unseren entzückten Sinnen sichtbar werden, werden wir daran erinnert, dass Jesus all das für uns verließ, dass ihm nicht nur die himmlischen Vorhöfe verschlossen waren, sondern er für uns auch das Wagnis des Misslingens und der ewigen Verlorenheit auf sich nahm. Dann werden wir unsere Kronen zu seinen Füßen niederlegen und das Lied vom Sieg und vom unvergänglichen Triumph singen mit großer Stimme. Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.